sage herzlich willkommen zu einer, na, Sonderfolge möchte ich nicht sagen, aber es ist mal wieder eine Interviewfolge hier im Swimcast Poolhäuschen. Ich bin heute nicht alleine da, um euch zu unterhalten, sondern mit mir hier im Raum ist virtuell gegenüber sitzt Nina Holt. Hallo Nina.
Hallo.
Es ist ganz wunderbar, dass du die Zeit gefunden hast. Wo erwische ich dich denn gerade?
Ja, sehr gerne. Ich bin gerade zu Hause, Mittagspause, was man sonst so macht.
Bist du in Magdeburg, ist zu Hause?
Ja, genau.
Wie ist denn gerade so die Stimmung in Magdeburg? Sind ja nicht die allereinfachsten Umstände, mit denen ihr euch gerade rumschlagt? Ist die Schwimmhalle, war zumindest so bis Anfang dieser Woche noch geschlossen? Ist das noch der Fall?
Ja, genau. Bei uns ist gerade die Elbe-Schwimmhalle, zumindest die 50-Meter-Bahn geschlossen, weil das Dach nicht mehr ganz, sag ich mal, regelkonform heil ist. Dementsprechend müssen wir leider ausweichen, was für viele von uns ein bisschen weiterer Fahrt verbunden ist. Ja, wir versuchen das Beste draus zu machen. Langsam gewöhnt man sich dran. Aber wir hoffen natürlich, dass das nicht allzu lange so bleibt.
Wie lange ist das denn schon so?
Letzte Dezemberwoche wurde, glaube ich, die Halle geschlossen.
Okay. Habt ihr Pause gemacht über die Weihnachtsferien, euch ein bisschen Erholung gegönnt nach diesem stressigen Jahr 2025? Oder
teils. Einige haben auch weiter trainiert. Ich hatte ein bisschen mehr Pause als sonst. War dann auch zu Hause, sage ich mal, bei meinen Eltern und konnte da ein bisschen mich ausruhen.
Was macht man denn so als Nina Holt in der Freizeit, die ja doch sonst eher rar gesät ist? Viel Langeweile oder womit lenkst du dich ab? Womit beschäftigst du dich?
Ja, gute Frage. Also wenn ich jetzt wirklich gar nichts zu tun habe, dann ist es wirklich auch zu Hause mit der Familie Zeit verbringen, weil das ja wirklich sonst nicht so oft passiert. Und meine Freunde sehen von da, die ich sonst nicht zu sehen kriege. Und ansonsten viel Ausruhen, viel Erholung. Und schlafen.
Wann fangt ihr denn gerade an mit dem Training? Wie sieht so der Alltag aus mit der Fahrerei und allem?
Du meinst urzeitmäßig?
Ja, genau.
Also für uns ist, wir haben immer 7.30 Uhr Erwärmung. Normal konnte ich so 7.10 Uhr los. Jetzt ist es eher mal kurz vor 7. Letzte Woche war es nochmal ein besonderes Abenteuer, weil es ja sehr viel geschneit hat und sehr kalt war. Das heißt, gerne mal noch früher aufgestanden und dann den ganzen Schnee vom Auto gefegt oder Eis gekratzt. Also das war wirklich nochmal ein anderes Abenteuer. Wir sind eine kleine Fahrgemeinschaft, aber es war irgendwie, im Nachhinein war es witzig, aber währenddessen war es schon ziemlich anstrengend und nervig.
Wie das so ist, man erinnert sich dann lieber immer etwas zurück, das verklärt das so ein bisschen. Bist du so ein Frühaufsteher, der direkt in die Gänge kommt? Ich schlucke gerade 7.30 Uhr Erwärmung, 7.10 Uhr aufstehen. Das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, oder?
Ja, also die Zeit finde ich relativ human. Also ich glaube, es gibt einige Orte, die schon deutlich früher anfangen. Bei uns dadurch die Profisportler, was die meisten von uns sind, haben wir jetzt keine Schule, auf die wir Rücksicht nehmen müssen. Das heißt, wir können zu den Zeiten trainieren, wann wir wollen, und dann passt 7.30 Uhr am besten. Finde ich trotzdem schwierig. Ich bin kein Frühaufsteher, ich schlafe gerne lange. Muss mich dann aus dem Bett kämpfen. Besonders im Winter, wenn es dann draußen noch dunkel ist, wenn man aufsteht. Da muss ich sagen, im Sommer finde ich es angenehmer. Dann kommt so das Licht schon durch die Vorhänge und dann kann man auch leichter aufstehen. Aber im Winter ist es echt unangenehm.
Ja, es wäre schön, wenn bald wieder Sommer ist mit etwas mehr Tageslicht. Das Jahr ist noch ganz neu. Wir sind gerade mal eben 2 Wochen drin. Und das heißt ja auch, die Erinnerungen an 2025 sind durchaus noch sehr, sehr frisch. Und lass uns mal ein bisschen über dein vergangenes Jahr auch sprechen, denn es ist wirklich wahnsinnig viel passiert bei dir in der Karriere von dir und niemand war eigentlich auch näher dran als du in den letzten 12 Monaten. Wie würdest du denn die letzten Monate, das letzte Jahr zusammenfassen, wenn du so, sagen wir mal, Klappentext für das Buch schreiben müsstest?
Ja, das Jahr 2025. Ja, war ein gutes Jahr für mich. Also ich glaube, war wahrscheinlich sportlich gesehen das erfolgreichste. Rein von den Wettkampfergebnissen und Zeiten her. Also es ging bergauf und so. Ja, waren ja einiges an internationalen Wettkämpfen, also sei es jetzt im Schwimmsport die U23 EM oder die Kurzbahn EM oder natürlich auch die WM, oder dann im Rettungssport die World Games, was ja auch alles durchweg seine eigenen, ja, Höhen und Erfolge hatte.
Was machst du das eigentlich nur an, machst du das nur an den Ergebnissen fest oder auch an einer persönlichen Entwicklung, an einer Reifung vielleicht, die da auch stattgefunden hat?
Auf jeden Fall. Also es kommt immer ein bisschen auf den Wettkampf an und auf die Dauer und so. Jetzt bei der Kurzbahn-EM, jetzt, also das ist ja jetzt noch am nächsten dran, da war es für mich so, okay, es war alleine schon so ein, sag ich mal, ein Erfolg, wie ich den Wettkampf überstanden habe, weil es ja dann doch echt viele Starts waren. Ich glaube, ich hatte 13 Starts in 6 Tagen, was eher unüblich. Was heißt unüblich, aber es ist schon viel, auch für so eine, für einen internationalen Wettkampf. Also wenn man das jetzt auf Deutschen macht, ist es ja meistens klar, dass man jeden Tag einen Start hat, aber da ist es dann, ja, war schon eine Herausforderung. Da war ich sehr stolz, wie ich das gemeistert habe und ja, über den Wettkampf die Form halten konnte.
Ja, es ist ja auch eine Auszeichnung, wenn man so viele Starts machen darf, die 13, weil ganz viel kommt ja auch über die Staffeln bei dir mit. Als wichtiges Staffelmitglied, du hast die, glaube ich, 50 Freistil sogar ausgelassen, weil es dann
Genau,
irgendwann
ja.
zu viel wurde, hinten raus. Wenn du so aufs letzte Jahr nochmal zurückguckst, global, welches Ereignis, welcher Erfolg oder welche Begebenheit sorgt denn da für das breiteste Grinsen bei dir?
Also im Schwimmen war es dann am Ende wirklich die Bronzemedaille auf 100 Rücken, beziehungsweise der deutsche Rekord. Aber ich es einfach, also cool fand, dass ich das geschafft habe, weil ich da jetzt nicht so spezifisch drauf hintrainiert habe. Und dann zum einen halt meinen ersten deutschen Rekord schwimmen konnte, und meine erste internationale Medaille im offenen Schwimmsport erzielen konnte. Genau, und in den World Games war es natürlich der Wettkampf an sich, weil da ja jedes Rennen für mich mit Gold ausging. Was ist natürlich ein bisschen länger her, aber ich erinnere mich natürlich trotzdem sehr positiv daran.
Ja, absolut. Herzlich willkommen in der europäischen Spitze, glaube ich, im Schwimmsport. Diese 100 Meter Rücken waren ja der absolute Wahnsinn. Ich kann mich noch gut erinnern, dass du bist das, glaube ich, in Berlin irgendwann im Oktober oder September das erste Mal geschwommen und dann gleich direkt in beeindruckender Manier, sodass eigentlich klar war, okay, da muss noch so ein bisschen Lerneffekt gibt es da sicherlich noch. Wie viel Rolle hat denn das Rückenschwimmen bis dahin eingenommen im Training? Und woher kam das?
Ja, da muss ich, weiß ich, muss ein bisschen ausholen. Also an sich schwimmen wir im Training Rücken oft in den so GA-extensiven Sachen, dass wir so Rücken und Kraul im Wechsel schwimmen. Ab und zu vielleicht mal ein bisschen Steigerung und so, aber jetzt nicht so viel wie Kraul. Also es nimmt schon eher den kleineren Teil ein. Ja, was mir auf der Kurzbahn natürlich dann sehr geholfen hat, waren meine Unterwasserphasen. Die konnte ich da ja im großen Maße ausreizen, was mir sehr geholfen hat, weil der Rest des Rennens war vielleicht nicht so optimal. Also Wenden muss ich noch mal üben, besonders im Rückenschwimmen. Und die Schwimmgeschwindigkeit an sich, ja, ist jetzt nicht schlecht, würde ich sagen, aber die Kicks, die helfen da deutlich mehr. Was ich aber sagen muss, ist, dass Rücken mir nicht so neu ist, wie man vielleicht denkt.
Klär uns auf.
Ja, ich habe einen einzigen DJM-Titel und der ist auf
Ein.
200 Rücken.
Wann war der denn? Weißt du das?
2019.
2000. Okay, ja, so weit
Ja.
bin ich nicht. Ich habe drei A4-Zettel hier übrigens liegen aus der Vorbereitung heraus. Und bis 2019 bin ich nicht zurückgekommen. Und das ist ja, okay, spannend. Das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja.
Aber du hast die Kicks schon angesprochen. Auch das empfand ich im Fernsehbild aus Berlin, hatte ich das Rennen damals nicht gesehen, aber dann bei der Kurzbahn-EM als völlig neue Qualität, so mit dem Unterwasser-Kicking. In Magdeburg mit den Langstrecken kann ich mir gut vorstellen, dass das eigentlich nicht die große Rolle im Training spielt, den großen Fokus. Ist das ein Überbleibsel in Anführungsstrichen aus dem Rettungssport, dass du jetzt auf die Kurzbahn transferiert hast wirklich oder wie ist das zustande gekommen?
Also die Kicks an sich, für mich nicht wirklich neues Gebiet, sondern etwas, an dem ich schon länger oder immer eigentlich arbeite. Genau, ich hatte im Rettungssport, oder im Rettungssport gibt es eine Disziplin, wo man 17,5 Meter tauchen muss. Die 100 Kombi, also es ist eine meiner, oder es ist meine beste Disziplin. Aber ja, wir arbeiten da relativ viel dran, würde ich sagen. Genau, da habe ich nämlich nicht das gleiche Training wie die Langstreckler, die müssen dann nicht die Kicks trainieren. Aber das mache ich schon gut und gerne mal, also sei es mit Widerständen oder mit Flossen oder auch einfach so. Macht mir auch sehr viel Spaß, einfach zu tauchen. Und ja, dann auf der Kurzbahn war es so, oder allgemein würde ich sagen, man sieht es, es kommt vielleicht nicht so rüber, wenn man jetzt kraul schwimmt auf der Langbahn. Beim Start komme ich immer gut weg. Was ich sagen würde, auch durch die Kicks kommt, aber nach der Wende ist es natürlich auf der Langbahn so und beim Kraulschwimmen, dass du abwägen musst, okay, ist jetzt die Schwimmgeschwindigkeit im Kraul höher oder die Unterwassergeschwindigkeit beim Kicken und dann machst du wahrscheinlich eher keine 15 Meter Tauchen auf der Langbahn im Kraul, wo es dann bei der Kurzbahn so ist, okay, mein Rückenschwimmen ist gleich schnell oder langsamer als mein Tauchen, also tauche ich lieber.
Ja, habt ihr euch das auch mal angeguckt und ausgemessen, wirklich gerade der Vergleich Kraulschwimmen und die Unterwasserphase?
Jein, also beim Kraulschwimmen, also wir haben drüber gesprochen, aber es war für uns relativ klar, dass es sich beim Kraulschwimmen nicht lohnt, die 15 Meter auszutauchen, weil man ja auch ein bisschen Geschwindigkeit verliert beim Kicken, und das Kraulschwimmen dann ja eben schneller ist.
Aber seid ihr da grundsätzlich auch dran, das vielleicht nach der Wende noch ein bisschen länger zu ziehen für die 100 Meter oder ist das gerade gar kein Thema?
So, jetzt auf der Langbahn.
Mhm.
Noch sind wir jetzt nicht so in dieser, ja, noch sind wir nicht so genau am Pfeilen. Letztes Jahr war es so, dass ich, glaube ich, also schon überdurchschnittlich mehr, viele Kicks gemacht habe, würde ich schon sagen.
Mhm.
Ich weiß es nicht, es waren so 6 oder 7. Also jetzt auch nichts Krasses. Bei Rücken waren es dann vielleicht 11 oder 12. Ja. Geht's noch auszutesten, würde ich sagen.
Hat dich das Ergebnis über die 100 Meter Rücken, ich weiß jetzt nicht, wann du es das letzte Mal wirklich geschwommen bist auf der Kurzbahn. Ich könnte mir vorstellen, als du es in Berlin geschwommen bist und dann so Richtung, perspektivisch Richtung Kurzbahn EM, dass du oder dass ihr euch schon unterhalten habt, okay, wo kann es hingehen, an welchen Stellschrauben können wir stehen, können wir drehen. Aber hat dich das damals da in Berlin gerade zu Saisonanfang selber überrascht oder war dir irgendwo klar, dass du das in sein kannst?
In Berlin war ich sehr überrascht. Das letzte Mal, dass ich das davor geschwommen bin, war vorletztes Jahr bei einem sehr kleinen Wettkampf in Dessau. Also es waren vielleicht Landesmeisterschaften, Kurzbahn oder so.
Das sind immer die Landesmeisterschaften, wo ihr völlig wildes Programm schwimmt in Magdeburg.
Genau.
Ich freue mich jedes Mal drauf.
Das war ohne Rückenstarthilfe und ich glaube, ich bin auch direkt weggerutscht beim Start und bin dann irgendwie eins. Ich glaube 1:00 geschwommen. Und ich wusste schon, okay, ich kann wahrscheinlich schon schneller schwimmen als das, weil das war ziemlich hart durch diesen Start, der eigentlich kein Start war, es war eher wie so ein, ja, aus dem Stand raus schwimmen. Und ich glaube, es war nach einem Bundeswehrlehrgang letztes Jahr. Das heißt, rein von den Voraussetzungen her wusste ich, okay, könnte jetzt gut werden, aber ich hatte da zu keiner Zeit irgendwie einen deutschen Rekord oder so im Blick. Sondern ich bin da auch herangegangen, okay, ich tauche einfach so weit ich kann, weil das kann ich. Der Rest ergibt sich dann. Ja, und damit habe ich angeschlagen und war sehr überrascht.
Das glaube ich mir, ist ja auch ein sehr, sehr fröhlicher Blick dann auf die Anzeigetafel. Du bist letztes Jahr unfassbar oft die 100 Meter Kraul geschwommen. Ich weiß gar nicht, ich habe es nicht durchgezählt, aber ich hatte mir Singapur noch so im Kopf. Das war ja eigentlich jeder Start 100 Meter
Ja,
Freistil. Das wird irgendwann,
ja.
wirst du irgendwann müde, wenn das so viel die gleiche Strecke ist?
Ja, schon ein bisschen. Also von den Strecken her war die EM natürlich viel abwechslungsreicher als Singapur. Singapur, ja, also nicht öde, aber es ist natürlich immer wieder eine Herausforderung. Okay, Du schließt ein Rennen ab und siehst das Ergebnis. Okay, was kann ich beim nächsten besser machen? Und man möchte sich ja über den Wettkampf hinaus verbessern oder zumindest das halten. Ich muss sagen, ich war dann eher bei der WM vielleicht genervt, weil ich immer die gleiche Zeit geschwommen bin. Also nicht unbedingt genervt, aber es ist so, ja, gut. Man nimmt's. Wenn es jetzt nicht irgendwie ja, besonders schlecht ist, war es ja gar nicht. Da war das Highlight aber dann sogar ja das allerletzte Rennen, wo ich dann eine Schneider schwimmen konnte und wo wir dann den sechsten gemacht haben, der Lagenstaffel.
Absolut. Woher kam das? Warum ging es da auf einmal nochmal?
Ja, das ist eine berechtigte Frage, habe ich mich auch selber gefragt. Wahrscheinlich ist es nochmal dieser extra Kick, in Finale zu kommen. Ich glaube, wir sind als zweite oder dritte rein, weil wir natürlich in Bestbesetzung noch den Vorlauf geschwommen sind. Ja, es ist nochmal was ganz anderes, da mitten im Getummel, sage ich, zu sein. Und ja, als Grauschwimmer am Ende da zu jagen, sage ich mal, als halt auf Bahn 1 oder 8 zu schwimmen und einfach nur mitzuschwimmen. Natürlich schön wäre es, wenn ich das in jedem Rennen so machen könnte. Aber irgendein Schalter legt sich da bei mir um, da habe ich dann nicht so viel Einfluss drauf. Was ja in, ja, wo war die U23?
Samorin war das.
Samorin, genau. Da war es ja relativ ähnlich, wo wir dann, glaube ich, ganz knapp Zweiter geworden sind und ich eine ziemlich ähnliche Zeit geschwommen bin fliegend. Auch einfach so, wo ich, glaube ich, die Ungarin oder so dann am Jagen war.
Ja.
Ja.
Ja, die beiden Zeiten lagen 400stel auseinander. Chamorin
Ja.
53, 26, Singapur 22 hinten raus. Da merkt man, wie, also das finde ich super faszinierend und total spannend. Und ich habe das selber als Trainer auch immer gemocht. In Staffeln dann zu schauen, okay, wo ist denn das Potenzial überhaupt? Weil die Sportler dann gerne mal aus dem Modus des Überdenkens rauskommen und so hyped sind mit ihren Staffelkameraden und der ganzen Stimmung, die ja eine ganz andere ist, dass sie einfach nur machen und tun und viel eher in der Lage sind, 110% nochmal abzurufen. Und Singapur war für mich ganz sinnbildlich, diese 53, 22, die hat für große, große Augen gesorgt. Also das war beeindruckend zu sehen an der Stelle tatsächlich. Gerade am Ende dieser, ich glaube, es sind ja 6 oder 7 Tage gewesen
Ich
und
glaube
da war
sogar 8, wenn ich.
oder 8 sogar. Also da
Ja,
war
es war sehr lang.
viel Belastung vorher. Und da das Ding nochmal so rauszuhauen, das war echt krass. Ich habe ein zweites Rennen noch, weil wir gerade bei den 100 Freistil sind, das mir im Gedächtnis geblieben ist von dir dieses Jahr. Vielleicht auch, weil ich da selber da war. Das waren die 100 Kraul in Magdeburg für die WM-Quali.
Ja,
Beim,
das
weiß nicht
Finale
mehr.
wahrscheinlich.
Ja, das Finale, genau. Weißt du noch, kannst dich dran erinnern? 53,81 warst du da geschwommen. Und das war so eins der Rennen, wo das fühlt sich anders an. Also ich kann mich noch erinnern, dass ich die ersten Züge von dir gesehen habe und gedacht habe, okay, da geht was Großes. Hast du das selber noch auch im Kopf und präsent? Kannst du das noch da abrufen?
Irgendwie Magdeburg, unser Wettkampf ist immer ein schnelles Finale auf 100 Grau für mich gewesen. Das war ja letztes Jahr, vorletztes Jahr genauso, dass ich da meine Saisonbestzeit, glaube ich, geschwommen bin. Und jetzt steht die, glaube ich, auch immer noch von diesem Jahr Magdeburg. Ja, ich glaube, da war ich natürlich sehr motiviert auf die 100 Kraul, weil es ja dann die erste, ja, die zweite Chance war, die Einzelnummer zu knacken. Und im Vorlauf war ich, glaube ich, 54,25. Was an sich die World Aquatics A-Norm war, die geforderte Norm vom DSV war aber 54,20. Also ich bin davor 25 geschwommen und DSV war 20. So habe ich hoffe, ich habe es
Das,
richtig gesagt.
ja, es war ganz knapp vorbei im Vorlauf, ja.
Genau, es war auf jeden Fall knapp vorbei. Nicht schlimm. So, ich war so, haha, ja, witzig. World Aquatics wäre ich drin. Ja, und dann habe ich den Nachmittag, würde ich mal sagen, den Heimvorteil genutzt. Also ich meine, es ist angenehm, dann nochmal nach Hause gehen zu können, sich ja vielleicht in sein Bett zu legen, sich selber das Essen zu machen, was man so gerne isst vom Wettkampf. Ist ja auch nicht immer so, dass man 100% das kriegt, was man braucht. Und ja, beim Rennen, ja, ich war dann relativ alleine, würde ich mal behaupten. Und das ging dann auch wie von alleine, würde ich sagen. Und
Das
es war auch nicht so anstrengend.
macht das
Also.
Freude? Ja, das ist eine spannende Frage, die ich auch, also ich habe eine Theorie. Ich bin der festen Behauptung, dass Weltrekorde in den kommenden Jahren nur noch quasi alleine gegen die Uhr geschwommen werden. Weil die Beeinflussung, wenn neben dir jemand genauso schnell ist, ist so groß, dass du an diese Spitzenleistung nicht mehr rankommst. Und jetzt die Frage an dich, weil du es gerade selber angesprochen hast, alleine vorweg. Schwimmt sich das leichter und einfach? Also merkst du das tatsächlich, gerade jetzt vielleicht so im Vergleich mit dem WM-Finale?
Ja, es kommt, glaube ich, ganz drauf an. Ja, in Magdeburg war es ja so, dass ich wirklich ganz weit weg geschwommen bin. In Berlin war es dann so. Da war ich dann ein bisschen so die Gejagte vom Gefühl her. Und beim WM-Finale war ich aber dann doch, würde ich sagen, vielleicht ein bisschen hinterher oder mitten im Getummel. Ich weiß nicht, also wie viel ich da übernommen habe. Aber ich, ja,
Schwimmt sich
oder
das schwerer? Also merkt man da die Unruhe im Wasser, dass sich das schlechter greift oder dass da einfach die 3 Zentimeter tiefer Wasserlage sind oder so?
ja, es ist auf jeden Fall ein Unterschied, würde ich schon sagen, ja. Je nachdem, wer da neben dir schwimmt. Also, wenn du jetzt in der Mixstaffel neben einem Mann bist, keine Frage, da spürst du Wellen und da, das muss man dann mal ganz anders bewerten. Passiert ja zum Glück nicht so häufig, dass Männer neben Frauen schwimmen müssen. Eher mal in der Mixed-Lagenstaffel. Da habe ich das auch schon selber erfahren müssen. Was war die Frage nochmal?
Wie
ob
sich
es
das
schwerer
anders
ist, ne?
anfühlt, wenn man so
Ja.
alleine vorweg schwimmt im Vergleich zu, also wo da der Unterschied ist oder ob ich da einfach auf dem Holzweg bin mit der Theorie.
Ja, schwierig. Ich glaube, es kommt auch auf die Strecke an. Also 100 Kraul, für mich ist es so immer, der Hinweg ist das, wo ich gerne den Fokus auf mir selber habe, weil da muss man sich ja eher noch ein bisschen kontrollieren. Da schwimmst du ja nicht, Max. Auf dem Rückweg, ist es nur noch Ballern. Und da pusht es einen vielleicht eher mal, wenn da jemand neben einem ist, den man dann sieht und dann schlagen möchte. So wie bei der
Ja.
U23, wo ich dann wusste, okay, da komme ich gerade zu jemandem, da ist jemand neben mir. Das hat mir sehr geholfen, auf jeden Fall. Und für die ganzen Langstreckler, boah, kommt es, glaube ich, auch drauf an. Da bin ich ja gar nicht so im Film. Da sieht man ja oft mal, dass für 1450 Meter alle zusammen schwimmen und dann um die letzten 50 nochmal extra aufs Gas gegangen wird.
Ja.
Aber da bin ich die Falsche zu fragen.
Nein, das verlange ich auch nicht. Langstrecke tut sich ja eh im Moment
Ja.
extrem viel und du bist erst an vorderster Front mit dabei. Du hast also mehr VIP-Ticket als du kann man, glaube ich, kaum haben im Moment, wenn es um das Thema Langstrecke geht. Wie viel trainiert ihr denn gemeinsam so Langstrecke und du? Ich denke mal, Linda wird ja auch vielleicht eher auf den kürzeren Sachen mit unterwegs sein. Wie groß ist da die Überschneidung und wie viel separiert ihr euch tatsächlich?
Also Trainingszeiten sind bei uns die gleichen. Wir sind alle eine Trainingsgruppe. Ja, also ich mache natürlich weniger Volumen, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Aber ja, die Trainingspläne unterscheiden sich manchmal nur im Volumen, manchmal auch in den Aufgaben. Ja, schwer da so viel drauf einzugehen irgendwie.
Machst du auch kürzere Einheiten? Also nur 1,5 Stunden oder nur 1 Stunde oder seid ihr immer auf die 2 dann festgetackert?
Ja, also eine Stunde ist es selten. Es kommt auf den Plan. Also wenn es jetzt wirklich lange, also Sets sind mit Wettkampfanzug und Laktat, dann gerne auch mal 2 Stunden, aber aktuell vielleicht ein bisschen drunter. Ja, kommt wirklich ganz drauf an.
Eine Frage habe ich noch, bevor ich die vergesse. Du hast angesprochen, dass du in der Mittagspause in Magdeburg nach Hause gehst und dir gerne das Essen machst, was du haben willst vor dem Wettkampf, zum Wettkampf. Das Feel-Good-Essen. Was ist es?
Ja. Nudeln mit Pesto.
Ja.
Ich bin da ganz unkompliziert. Also ich wirklich Nudeln kochen, ein paar Tomaten anbraten nebenher und dann am Ende mischt, also ganz wichtig im Topf mischen, damit sich das schön soßig ist mit den Tomaten und dem Pesto. Kann ich wirklich gerne empfehlen. Ich weiß aber auch, dass einige das nicht so mögen, wenn Pesto so schwer ist vom Schwimmen. Aber mir macht das nichts. Ich esse das sehr gerne.
Rotes Pesto, grünes Pesto?
Grünes Pesto.
Ach, hör auf. Es war die. Na, ja, es hilft. Okay, ich sage ja gar nichts.
Ja,
Okay, grünes Pesto mit Tomaten. Das ist spannend. Ich werde es mal probieren. Lass uns mal weitergehen auf die. Wir waren beim Rückenschwimmen auch stehen geblieben mit dem EM-Finale und dem deutschen Rekord, der mehr oder weniger vielleicht einen würdigen Abschluss für das Jahr gebildet hat. Der krönende ist möglicherweise schwer zu sagen, weil auf der Rettungsschwimmseite auch unfassbare Erfolge waren. Nimmst du daraus jetzt auch mit, dass das Rückenschwimmen auf der Langbahn mehr im Fokus stehen wird oder bleibt das ein Kurzbahnabenteuer?
Puh, ja. Ich meine, ich habe es letztes Jahr schon auch auf der Langbahn ausprobiert und das da hat sich nicht unbedingt angedeutet, dass ich dann in der gleichen Strecke auf der kurzen Bahn unbedingt einen deutschen Rekord schwimmen werde. Ja, schwer zu sagen, was davon sich übertragen lässt und wo ich da meine Energie reinstecken will. Besonders da die Einzel Zeiten 100 Rücken natürlich ja auch schon, ich weiß jetzt nicht, was bei der EM der Norm ist, aber es ist schon relativ hart, würde ich sagen.
Ja.
Ja, schauen wir mal. Ich glaube, das sehen wir dann im Meldeergebnis der nächsten Wettkämpfe. Also kannst du ein Auge drauf halten.
Oh, das war sehr, sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja.
Dann machen wir das Kapitel Rückenschwimmen zu und ich will nochmal in die Kicks einsteigen, beziehungsweise auch in Magdeburg in die Trainingsgruppe. Wir haben schon darüber gesprochen, dass das ja ganz viel Langstreckenfokus ist und du dort aber durchaus deinen erfolgreichen Platz gefunden hast. Was hat dich denn damals bewogen? Was waren die Argumente dafür, nach Magdeburg zu gehen?
Ja, ich habe mir den Standort für mich selber natürlich vorher angeguckt. Und damals war ich jetzt auch unter den Schwimmern, sag ich mal, kein Name. Und muss auch sagen, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich überhaupt hin durfte, weil es ist ja schon eine relativ große Gruppe und es war auch damals eine große Gruppe an hochkarätigen Sportlern. Da überhaupt mitzutrainieren, genau als Nicht-Langstreckenschwimmer ist ja wahrscheinlich damals erschien vielen paradox, mir selber vielleicht auch. Aber wir haben echt gute Voraussetzungen. Also wenn die Schwimmhalle jetzt nicht gerade geschlossen ist, hat sie eine sehr gute Lage. Ja, wir haben so einen Kraftraum direkt dran. Wir haben gute Trainer natürlich. Ja, natürlich ist es so, dass wir, also ich will jetzt nicht meckern auf hohem Niveau, aber wir teilen schon noch mit der Öffentlichkeit das Schwimmbad. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie am Morgen da stehen und dann 8 Bahnen nur für uns haben, sondern ich weiß nicht, dann sind es vielleicht 3 bis 4, wo es dann auch schon eher mal voll wird. Ja. Ist halt einfach so, besonders wenn dann nicht alle den gleichen Plan schwimmen. Ja, die Frage war aber eine ganz andere, fällt mir
Die
ein.
Frage war, was dich damals be bewogen hat, nach Magdeburg zu gehen oder Magdeburg in Betracht zu ziehen. Ich möchte die Frage vielleicht nochmal einen kleinen Punkt abändern, weil du auch gesagt hast, boah, es erschien vielleicht unlogisch und du warst gar kein großer Name im Schwimmsport. Was waren denn dann trotzdem deine Argumente, dass du einen dieser begehrten Plätze in der Berghandschen-Trainingsgruppe bekommen hast?
Meine, die ich mitgebracht habe, oder die, dass ich mich entschlossen habe, dahin zu gehen?
Warum hat Bernd Berghahn gesagt, Nina Holt nehme ich in meine Gruppe
Oh,
auf?
weil ich so sympathisch bin. Nein, ja, ich glaube, Norbert hat da damals viel, sag ich mal, nicht gut zugeredet, das will ich gar nicht sagen. Ich glaube, war für die beiden vielleicht ein Projekt. Einfach mal ja ein bisschen andere Strecken in die Gruppe zu bringen. Also was heißt Projekt Ise? Also ich bin ja auch die 200 sehr viel geschwommen am Anfang oder schwimme ich ja immer noch. Und da ist Isa ja immer noch die schnellste oder war sie auf jeden Fall die schnellste, als ich gekommen bin. Und ja, ich muss sagen, ich glaube, als ich neu gekommen bin, habe ich mich vielleicht ein bisschen nicht blamiert, aber da gab es einen Wettkampf, den Pokal der Landeshauptstadt, der immer im Dezember ist bei uns. Und da bin ich auf 200 Grau, glaube ich, eine 208 geschwommen.
Ja.
Und da dachte sich wahrscheinlich schon der ein oder andere, oh, was macht die denn hier in der Gruppe? Was soll das denn jetzt so? Aber dem habe ich eines Besseren ja, belehrt. Ja, es war damals ein bisschen, ja, es kam, es, ich kam aus einer, ja, ich kam vom Rettungssport aus der Trainingsgruppe und hatte nach unserer WM damals, und relativ lange war ich krank mit Corona und Nasennebenhöhlen und so. Jetzt wirklich einen Monat hat sich das so geschleppt. Und bin dann nach Magdeburg ohne wirklich eine Basis zu haben. Also ich musste einiges wieder aufbauen. Ja. Und trotzdem bin ich angenommen worden, obwohl ich da so langsam vielleicht geschwommen bin am Anfang.
Ja, aber wenn du sagst, Norbert Warnatsch hat für dich quasi seinen Hut in den Ring geworfen oder wie auch immer die Argumente, war da der Fürsprecher an der Stelle, muss er ja was gesehen haben. Also ein Talent, ein Gefühl fürs Wasser. Es hängt ja häufig gar nicht von den direkt aktuellen Zeiten möglicherweise ab, sondern auch mit der Entscheidung, welchen Hintergrund hast du denn? Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das in Magdeburg gerade ein deutlich anspruchsvolleres, größeres Volumen, Intensität ist, als das vorher im Rahmen des Rettungssports gewesen ist. War das denn damals dann auch eine Entscheidung für das Schwimmen auch? Also, dass du dort dich weiter rein arbeiten und erfolgreich sein möchtest?
Genau, das war dann so mein nächstes Ziel, so ein bisschen wieder in den Schwimmsport rein oder mehr in den Schwimmsport rein. Ich habe ja so richtig Rettungssport nur ein Jahr trainiert und war Sportfördergruppe Rettungssport und bin dann mit dem Wechsel nach Magdeburg in die Sportfördergruppe Schwimmen gekommen. Und ja, damit war ja ziemlich offensichtlich mein Ziel dann Schwimmsport. Ja, habe ich mir selber einfach, sage ich mal, eine Challenge gegeben, würde ich sagen. Als ich hin bin, war so, okay, es ist jetzt 23. Die Olympischen Spiele sind nächstes Jahr. Und ich war so, ja, okay, weiß ich jetzt nicht. Aber als sie dann immer näher gekommen sind, war es schon so, okay, ja gut, nächstes Jahr sind Spiele. Vielleicht wird es ja doch was und so. Und es ist ja auch was
Es
geworden.
sollte was werden, ja.
Genau. Auch wenn es ja dann 100 Gräu waren, obwohl ich sehr viel für die 200 gemacht habe, damals noch.
Ja, aber es war ein guter Auftakt, glaube ich, in die
Ja.
weiteren Jahre oder Karrieren, zumindest wenn wir heute mal drauf zurückgucken. Du hast am Anfang des Gespräches selber so ein bisschen inhaltlich oder verbal den Spagat aufgemacht. Es war Schwimmen auf der einen Seite und Rettungssport auf der anderen Seite. Ich hatte den Eindruck, dass das nicht viel Überlapp hat bei dir oder in dir. Oder ist das richtig?
Ja, ist kein komplexes Thema, aber es ist so ein bisschen, es wird halt immer dargestellt als das eine oder das andere. Wobei für mich natürlich das Training, das Schwimmtraining ist. Und ich habe ja jetzt nicht, okay, einen Tag trainiere ich für den Schwimmsport, einen Tag trainiere ich für den Rettungssport, sondern ich trainiere einfach, mache dann die Wettkämpfe und da ist dann so der Spagat, würde ich sagen. Weil einfach die Leute sind anders, die Strecken sind andere und ja, die Mentalität vielleicht auch ein bisschen eine andere. Ja, daher kommt so ein bisschen die Unterscheidung dann zustande, dass ja, sobald man dann anreist bei den Wettkämpfen, halt der Unterschied da ist und die Bubble, sage ich mal, auch eine andere ist.
Kannst du das beschreiben? Möchtest du das beschreiben, inwiefern sich das unterscheidet von der Atmosphäre oder vom Wettkampferleben?
Ja, Im Rettungssport bin ich ja schon länger drin und erfolgreich und mit Nationalmannschaft und so. Dadurch ist das Team, das ich da habe, hatte und kenne, natürlich sehr, sehr mit mir verbunden. Und die Teams sind auch immer ein bisschen kleiner als im Schwimmsport. Das heißt, du kennst dich auch wirklich relativ gut, würde ich behaupten. Und hast schon viele Wettkämpfe miteinander bestritten. Das ist das eine. Im Schwimmsport war ich die letzten Jahre eher so die Neue. Bin da in ein großes Team reingekommen. Das Team, also es ist ja immer sehr groß. Da hat man 20, 30 Leute. Da hast du ja gar keine Zeit, die alle kennenzulernen. Genau. So beim Wettkampf, würde ich sagen, für mich persönlich ist es dann eher so, dass ich dadurch, dass ich schon erfolgreich war und bin, halt auch bekannter bin. Wobei ich im Schwimmen eher noch relativ, ja, anonym unterwegs bin, wenn ich da einschwimmen bin oder meine Wettkämpfe bestreite. Also so komisch das klingt. Aber es macht irgendwie schon einen Unterschied, ja.
Ja, du hast jetzt so, ach, fast schon Understatement-like gesagt, dass du etwas erfolgreicher bist im Rettungsschwimmen. Also du hast bei zwei World Games, wenn ich das richtig, waren es 22 in Birmingham und jetzt 25 in Chengdu, insgesamt 9 Goldmedaillen gewonnen. Hast
Und
dich
eine
damit
Bronze, ne?
relativ und eine Bronze und hast dich damit relativ schnell zu einer der erfolgreichsten World Games Athletinnen aller Zeiten über alle Sportarten gearbeitet. Also ja, Chapeau, Hut ab davor. Das ist aber auch ein ganz schönes Pensum, was damit einhergeht, denn die World Games haben stattgefunden in China, in Chengdu, was jetzt ortsmäßig schon relativ nah dran ist an Singapur, haben am 7. August gestartet und in Singapur die Wettkämpfe waren zu Ende am 3. August. Und jetzt haben wir schon drüber gesprochen, dass ja die WM in Singapur 8 Tage waren oder 7 oder auf jeden Fall sehr lang. Und in dieser kurzen Pause dann die Reisezeit nach China, um dort wieder nochmal auf höchstem Niveau abzuliefern, wo zu Recht viele andere erstmal die Füße hochlegen und sagen, pff, ich brauche eine Pause. Wie geht das bei dir? Also wie funktioniert das?
Ja, es war schon eine kleine Herausforderung. Du hast die Anreise, die war alles andere als reibungslos. Ich bin über Hongkong geflogen, um da die Nationalmannschaft vom Rettungssport zu treffen und dann gemeinsam nach Chengdu anzureisen. War dann relativ spät in Hongkong und konnte dann, also es war der Tag nach der WM, also der vierte, konnte dann abends im Hotelpool schwimmen, weiß ich nicht, vielleicht 1 Kilometer das sein, bisschen rumbaden zwischen den Leuten, die da spielen im Dunkeln.
Ist dieser kleine 15-Meter-Pool oder so, ne? Das
Ja,
nicht? Ja,
es war
okay.
wirklich nicht groß.
Das ist gut für die Wänden, ja.
Aber ein bisschen auflockern, auf jeden Fall wichtig. Und am nächsten Tag war dann die Anreise nach Chengdu. Und da sollte der Flug, ich weiß es nicht, boah, ich bin mir nicht sicher, 3 Stunden oder so dauern oder sogar nur 2,5. Ich bin mir gar nicht sicher. Und als wir dann im Flieger waren, gab es ein Problem. Und zwar ist wegen des Wetters, sind die Leute, die irgendwas am Flugzeug machen mussten oder irgendwie einweisen oder so, die sind nicht zur Arbeit gekommen, weil die irgendwie, wenn das Gewitter zu schlecht ist, dann müssen die nicht kommen. Und dann waren wir für 5 Stunden im Flugzeug selber, bevor wir überhaupt abgeflogen sind. Also hat so ein 2-Stunden-Flug dann am Ende irgendwie 7 gedauert, wenn nicht sogar mehr.
Ja.
Und wir sind dann auch abends nicht mehr ins Wasser gekommen.
Komisch.
Das heißt, ich hatte einen Tag einen Kilometer Hotelpool und den nächsten Tag, ja, sind wir, glaube ich, 21 Uhr im World Games Dorf angekommen und konnten auch nicht mehr schwimmen. Am nächsten Tag ganz komische Trainingszeiten, wodurch wir dann einmal im Wasser waren. So, das war jetzt der vierte, fünfte, sechste. Dann war vielleicht noch ein Tag dazwischen. wo wir ordentlich trainieren konnten. Aber gemeistert. Also irgendwie, ich glaube, das Wichtige war einfach so, die Laune beizubehalten. Also es war der Flug, das war zwar nervig, aber irgendwie war es auch unfassbar witzig, weil hinter uns irgendwelche Iren oder so waren, die dann ein Bier nach dem anderen bei der Flugbegleitung bestellt haben und Party gemacht haben. Und irgendwie war es, es war dann einfach witzig so. Und dann haben wir irgendwie Karten gespielt im Flieger. Und manchmal ist dieses ruhig bleiben dann viel wichtiger als ja, jedes Training. Also wenn man da sitzt und denkt, oh Mist, ey, ich kann heute Abend nicht trainieren, dann macht das macht ja auch schon was mit einem. Also da muss man irgendwie dann locker bleiben.
Ja, im besten Fall
Ja.
verkauft man das so als Teambuilding.
Ja, das
Wenn
war wirklich Teambuilding. Und die meisten davon hatte ich ja auch richtig lange nicht gesehen. Da hat man halt mal Zeit zu plaudern.
du hattest ja auch viel zu erzählen aus
Ja.
verschiedenen Begebenheiten und Weltgeschehnissen, wo du unterwegs gewesen bist. Ja, toll. Es war ja dann auch erfolgreiche Tage. Fünf Goldmedaillen, drei Weltrekorde in den anschließenden Wettkampftagen für dich dort, was auch dazu führte, dass du zusammen mit Max Poschardt am Ende als Fahnenträger, war es bei der Abschlussfeier oder
Nee,
bei der
es war bei der
Eröffnungsfeier?
Eröffnung.
War Eröffnungsfeier
Der,
tatsächlich,
ja,
okay.
der Anruf
Dann.
kam, glaube ich, kurz vorm Boarding auf dem Weg nach China.
So
Ja.
kurzfristig, okay.
Ja, also so 2, 3 Tage vorher.
Was hat das ausgelöst in dir?
Ja, es war natürlich richtig cool. Also ich wusste, dass ich aufgestellt worden bin, von der DLRG. Der Rest war aber dann eine Überraschung. Letztes Mal, also 2022, sind wir damals in, ich glaube, zweite, dritte Reihe gelaufen, hinter Danny Wieg, der Fahnenträger war, also auch vom Rettungssport. Und da war es irgendwie so ein, ja, so ein kleines, ja, es war einfach, ja, es war einfach cool, es war einfach cool, okay, dass ich da erst vorne laufen durfte mit Maxi Flagge, oder die Fahne war ganz schön schwer und sehr unhandlich. Aber es war ein, ja, Riesenaufgebot, was da bei der Eröffnung dann aufgefahren wurde.
Wenn du das mal vergleichst, die World Games sind ja quasi die Olympischen Sp oder ja die Olympischen Spiele der nicht-olympischen Sportarten, also ein großes Multisport-Event, wo dann Bowling zum Beispiel ist mit dabei, Klettern war auch mal mit dabei, ist jetzt olympisch geworden und so weiter und so fort. Also und du warst jetzt bei den Olympischen Spielen dabei, du warst bei den World Games dabei. Jetzt weiß ich, möchte man eigentlich so stumpf fragen, so wo hat es dir besser gefallen? Aber ich glaube, das ist unfair. So, wo sind denn da die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten?
Ja, genau. Es ist ja unfair, das zu vergleichen. Es ist ein bisschen auch fast nicht möglich, das zu vergleichen, weil es einfach, obwohl es ja der gleiche Maßstab sein sollte, ein anderes Event ist. Also am meisten fällt es, glaube ich, auf in der medialen Präsenz, finde ich. Also die Spieler, die sind ja natürlich überall. Berichten darüber. Du hast Instagram, deine For You-Page ist voll. Auf TikTok gibt es verschiedenste Creator, die einfach aus dem Dorf und so posten. Und World Games ist das natürlich ein bisschen weniger, weil einfach auch die Sportler an sich oft nicht so famous sind wie die bei den Olympischen Spielen. Hängt, glaube ich, halt auch einfach alles damit zusammen, dass es Randsportarten sind, dass nicht so viel Geld drin hängt und so. Ja, wir hatten bei den World Games auch ein kleines, eine Art Dorf. Von der Größe natürlich nicht zu vergleichen mit dem olympischen Dorf. Ich glaube, es war vielleicht ein Drittel der Teilnehmer.
Ja.
Aber dafür auch sehr gut organisiert. Also man hat da so kleine Shuttle, also bei beiden, die rumfahren. Du hast eine Mensa und verschiedene, ja, Aufenthaltsorte und so. Aber der Maßstab ist halt auch ein anderer einfach.
Was ist dir sonst noch so hängen geblieben aus Chengdu?
Boah, lange ist es her. Also die Wettkämpfe waren natürlich ein Highlight.
Ja.
und Eröffnung. Mit ja, vorne mit dem Team auch weglaufen zu dürfen. Und es war einfach, ja, eine sehr coole Zeit, also so kurz sie auch war. Man hat dann schon am Ende ein bisschen Zeit, auch noch andere Sachen anzugucken. Natürlich war aber auch dann, also obwohl das mediale Interesse wahrscheinlich nicht vergleichbar ist mit Spielen oder so, war es schon relativ viel, was dann noch anstand. Also es wurde zum Glück so ein bisschen über den DOSB koordiniert. Also dann war es ein Telefonat mit, ich glaube, einem Radio und dann mal einer Zeitung und dann von der Kommunikation vom DOSB selber. Genau, also so, dass die Zeit dann auch ganz schön schnell umging.
Ja, da findet man auch noch ein paar Videos von dir, wo du dich zu den Erfolgen
Ja.
äußerst und wie das ist, so Fahnenträgerin zu sein. War dann auch so, als das vorbei war, so ein bisschen Abschiedsschmerz mit dabei von den Rettungsleuten, sich wieder zu verabschieden, weil dann jeder in seine
Ja,
Blase wieder.
es war schon sehr emotional nach unserem letzten Rennen mit der Staffel, weil wir wussten, dass zwei oder sogar drei, ich bin mir nicht ganz sicher, zwei von uns Mädels wussten auf jeden Fall, dass sie danach aufhören, beziehungsweise aufhören mit dem Profisport und so. Und uns klar war, okay, so in der Zusammensetzung werden wir nicht nochmal schwimmen. Und es war schon sehr, sehr emotional und ja, bin ein bisschen traurig, aber irgendwie auch happy, weil wir haben gerade gewonnen. Aber da flossen wir dann schon einige Tränen direkt nach dem Rennen. Und ja, wir sind ja dann noch zusammen zurückgereist. Und dann war, ja, dann war der Wettkampf vorbei. Und dann weiß man, okay, man sieht sich, es dauert, bis man sich wieder sieht, ja.
Ja. Wie ging es dann für dich weiter? War dann endlich Zeit für Pause oder stand schon wieder das nächste To-Do auf der Liste?
Nee, dann war Pause, dann war Pause. Ja.
Wie lange? So Pi mal Daumen, ich.
Ja, vielleicht 3 Wochen ungefähr.
Ach, das. Okay, ja.
Ja.
Das ist eine ordentliche Erholungszeit. Ich habe jetzt eher so mit anderthalb oder ähnlichem
Ja, nee,
kurzem
war
gerechnet.
gut, ja.
Ja. Jetzt hast du angesprochen, dass zwei oder drei aus eurer Staffel die Profikarriere an den Nagel gehangen haben. Wie lange hast du denn vor, noch zu machen? Hast du da schon einen Plan? Hast du dir schon Gedanken gemacht? Nicht, dass es in irgendwie einer absehbaren Zeit stattfinden sollte, aber
Noch bin ich jung.
sehr gut. Das freut mich.
28 ist natürlich das naheliegendste Ziel, das nächste Ziel. 30 wäre auch noch sehr cool. Da bin ich noch 21. Das ist jetzt, ja, dann ist man schon vielleicht einer der alten Hasen, aber man ist jetzt noch nicht super alt. Ja, wenn man jetzt mitbekommt, dass Deutschland sich für 2036 bewerben will, oder 40, aber wenn es 36 werden sollte,
Ja.
dann, boah, also ich weiß nicht, ob ich jetzt noch 10 Jahre machen kann, aber Heimspiele wäre schon was Besonderes. Vielleicht mache ich dann von 32 bis 34 Pause und steck dann ein und mache nur 50 Kaul oder so.
Sarah Sjöström in Deutschland. Ja,
Ja.
sehr gut. Ich bin all in. Auf jeden Fall, meine Stimme hast du. 26 hat gerade angefangen. Worauf freust du dich?
Naja, das Jahr ist ja relativ lang, die Saison. Die EM ist sehr spät und der Zeitraum zwischen Quali und EM ist auch sehr lang. Nimmt aber auch ein bisschen so, finde ich, ja, nicht den Druck raus, aber man ist einfach so, okay, man trainiert und man hat auch das Ziel. Aber es ist nicht so, boah, wenn es jetzt nicht sofort läuft, dann ist hier alles kaputt, sondern ich weiß, okay, ich habe halt Zeit. Und freue ich mich auf eine EM am Ort der Spiele. Nicht ganz, ne? Aber Paris, ja.
Ja, gleiche Postleitzahl.
Genau. Ah, man weiß nicht.
Ja. Plakativ gesprochen.
Ja.
Worauf freust du dich 26? War die Frage. Hast du irgendwelche Projekte, irgendwelche Ziele, wo du sagst, ach, daran möchte ich arbeiten? Und das kann ja auch möglicherweise etwas Nicht-Sportliches sein, dass du gerne Akkordeon spielen lernen möchtest oder diverse andere Freizeitaktivitäten.
Ja, irgendwie so Kleinigkeiten, Großigkeiten, genau das meiste ist im Sport verbunden. Es ist halt einfach so, dass der Sport, ja, ist mein Job, aber auch der größte Teil meines Lebens. Es macht mir auch Spaß. Wenn es nach mir ginge, würden vielleicht meine 200 Kraul bisschen besser laufen. Das ist immer noch so eine Hassliebe. aber nach der Kurzbahn bin ich da auch sehr optimistisch, weil es ja schon für mich ein gutes Rennen war. Ja, ansonsten, ich guck mal hier zur Seite, habe ich so ein kleinen Zettel, wo Sachen draufstehen.
Ah, so ein, wie heißt das? Vision Board ist doch da das
Ja, so mäßig.
große.
Aber nichts, was ich jetzt hier groß teilen müsste.
Okay,
Tut mir leid.
das ist okay, das ist okay. Du musst
Öfter
nicht
Kaffee trinken gehen.
öfter Kaffee trinken gehen.
Nee, habe ich nicht aufgeschrieben, aber ich gehe, also macht Spaß.
Hättest gerne mehr Zeit dafür. 100 Kraul versus 200 Kraul. Was ist für dich da der Unterschied? Warum kommen die 200 nicht so richtig in Fahrt in den letzten Jahren?
Ah, so würde ich es nicht
Nee, ist
lesen.
jetzt auch, ja, das ist
Aber ja,
auch
die
wieder
100
subjektiv.
laufen eigentlich besser. Ich glaube, ich weiß es nicht. Also 100 macht mir einfach mehr Spaß als 200. Das ist jetzt auch ja nichts Schlimmes, dass man eine Lieblingsstrecke hat.
Überhaupt nicht.
Und dadurch, ja, ich bin sie schon öfter geschwommen und öfter gut geschwommen und es gibt dann ein bisschen mehr Selbstbewusstsein als 200, die ja gefühlt so ein 50-50 sind, ob es heute gut läuft oder nicht. Also so sehr man sich da, so positiv man da auch rangeht, manchmal sind die 200 Kraul einfach hart und manchmal läuft es halt nicht.
Ja.
Und auch das ist okay. Aber es passiert mir auf 100 einfach seltener.
Sind die so viel empfindlicher? Also ich meine, ich kann das durchaus nachvollziehen, dass die ein ganz anderes Stehvermögen ja brauchen und dass der Körper viel mehr belastet ist, weil er länger in diesem Laktatbildungsbereich arbeiten muss, als zum Beispiel 800, wo man ja eher auf der Schwelle reitet und eher das Problem hat, dass man vielleicht zu langsam anfängt oder ja, oh, es ist furchtbar schlecht erzählt gerade. Aber sind die einfach so viel empfindlicher vom Timing her, von der körperlichen Verfassung als die 100?
Eigentlich ist es ja so sogar, dass 100 empfindlicher sind, weil man frischer sein muss. Aber irgendwie ist es bei den 200 so, du hast mehr, finde ich, was schief gehen kann. Weil es da meines Empfindens nach deutlich schlechter ausgeht, wenn du zu schnell anfängst. Bei 100 will man auch nicht zu schnell angehen, aber wenn du halt rausknallst, gut, dann wirst du halt fest hinten raus, aber meistens überlebt man es dann noch. Und die 200, wenn du da zu sehr anknallst, dann tut es halt auch nicht nur die letzten 25 weh, sondern die letzten 125 vielleicht.
100.
Und ja, das mache ich halt gerne mal. Manchmal läuft es halt so gut, man sich so, ja, ich bin schnell, es ist easy. Dann wendest du und denkst dir so, oh, das war vielleicht zu viel. Und dann hat man den Salat, da muss man es
Ja.
selber ausbaden. Oder halt, ja, am besten nicht ausbaden, sondern trotzdem noch schnell schwimmen.
Doch, das war genau das richtige Wording, ausbaden, ja.
Ja.
Ach ja, sehr schön. Nina, ich sage vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hoffe, dass du
Sehr
gut
gerne.
zur zweiten Trainingseinheit kommst. Das Wetter ist ja wieder besser draußen. Unfallfreie Fahrt aller Zeit. Und
Ja.
ja, alles Gute in und außerhalb des Beckens in den kommenden Monaten. Und
Dankeschön.
dann freue ich mich, wenn wir uns irgendwo wiedersehen. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.